Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Ziller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli. Wir haben hier eine prächtige Aussicht auf Murten. Hinter uns ist der Murtensee. Lieber Christoph, warum sind wir hier? Was ist hier der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Hinter uns ist das Städtchen Murten. Wir sind im Kanton Freiburg. Und der Murtensee erstreckt sich auch vor diesem Städtchen. Wir sprechen, wie könnte es anders sein? Jeder Schweizer, jede Schweizerin weiß das wahrscheinlich von der Schlacht bei Murten. Die wurde geschlagen am 22. Juni 1476. Und wir sind auf der sogenannten Bodenmünzi, einer Anhöhe vor Murten. Und hier war gewissermaßen das Feldlager und auch der Feldherrenhügel vom Gegner der damaligen Eidgenossen, nämlich vom Herzog von Burgund, Karl dem Kühnen.
Burgund gegen die Schweiz, Karl der Kühne gegen die Eidgenossen. Um was ging es da bei dieser Schlacht bei Murten?
Dieses Burgunderreich des Herzogs von Burgund erstreckte sich relativ schmal zwischen Frankreich vor allem und dem römisch-deutschen Reich, damals unter den Habsburgern. Und dieser Karl der Kühne hätte sich eigentlich noch zusehends ausbreiten wollen, denn das Reich reichte von den Niederlanden bis fast an die Gestade des Genfersees, also eine unglaubliche Länge. Aber er war in einer unbequemen Position dazwischen und seine Gegner waren jetzt die Eidgenossen neben den Franzosen. Die Eidgenossen hatten auch Frieden geschlossen mit den Österreichern und hatten aber Krach um Territorium mit Karl dem Kühn.
Wie viel gegen wie viel war es bei dieser Schlacht? Wie viel Mann standen auf der einen Seite, auf der anderen Seite? Wie sah das Schlachtfeld aus im 15. Jahrhundert damals?
Bei dieser Schlacht hatten beide Seiten über 20.000 Mann im Einsatz. Es ist übrigens nicht der erste der Burgunderkriege, sondern bereits vorher, und wir haben schon darüber gesprochen, fand die Schlacht bei Granson statt. Da hat Karl der Kühne vor allem seinen Schatz, sehr viel Geld und Gut verloren. Eine riesige Beute ist da bei Granson den Eidgenossen in die Hände gefallen. Er aber konnte eigentlich schlecht verfolgt werden, weil die Schweizer da bei Granson kaum berittene Truppen hatten. Und so hat er nur etwa 1000 Mann verloren und die Eidgenossen 600 bei dieser Schlacht bei Granson. Und er konnte sich in Lausanne wieder aufrüsten, sann natürlich auf Rache und wollte Richtung Bern ziehen. Aber Fribourg war bereits besetzt durch Berner Truppen und andere. Auch Murten war inzwischen erobert worden von den Bernern. Und hier war eine 2000 Mann starke Besatzung unter Adrian von Bubenberg. Und auf diese Besatzung ist dann Karl der Kühne gestoßen, hat natürlich auch das Städtchen Murten beschossen und erheblichen Schaden angerichtet. Aber die Verteidiger haben sich verzweifelt und mutig gewehrt, denn sie wussten, wenn sie eingenommen werden, droht ihnen dasselbe Schicksal wie der Besatzung vorher bei Granson. Die wurden nämlich alle ertränkt oder erhängt. Und Adrian von Bubenberg hat nach Bern seine berühmten Worte geschrieben: Solange eine Ader in uns lebt, gibt keiner nach.
Waren diese Berner, waren die vorbereitet auf die Burgunder? War das ein Überraschungsangriff? Wie war das damals?
Es war nicht direkt ein Überraschungsangriff, weil man eben wusste, dass Karl der Kühne nicht direkt nach Bern marschieren kann, sondern da bei Murten vorbei hätte marschieren müssen mit seinem riesigen und sich langsam fortbewegenden Tross und Heer oder eben dann auch bei Freiburg vorbei. Und das war nicht so einfach und da glaubten die Eidgenossen, sie hätten eine genügend lange Vorwarnzeit. Er ist dann hier erschienen, hat ein prächtiges Feldlager errichtet. Er war ja wirklich einer der letzten Fürsten mit ganz großer Prachtentfaltung im Sinne des Spätmittelalters. Und hier in diesem Lager. Nach vergeblicher Belagerung der Stadt Murten ist er dann doch regelrecht überrascht worden. Karl der Kühne hat seinen Spähern nicht recht geglaubt. Er hat gedacht, das stimmt nicht. Vor allem an diesem Tag bei regnerischem Wetter noch, auch am Vortag war schlechtes Wetter, hat er nicht geglaubt, dass sich die Eidgenossen dermaßen rasch annähern. Aber es war so. Die achtörtige Eidgenossenschaft und auch Zuzüger aus den Städten Basel natürlich, Schaffhausen, auch Freiburg und Solothurn, dann waren auch Lothringen noch dabei, Gegner von Karl dem Kühnen, und vorderösterreichische Reiterei hat den Eidgenossen ebenfalls noch geholfen. Es waren also nicht weniger in diesem Heer, und vor allem berühmt geworden ist der Gewaltsmarsch der Zürcher. Hans Waldmann hat 2000 Mann herangeführt in 3 Tagen. Eine unglaubliche Marschleistung für damalige Verhältnisse.
Wie hat man das damals gemacht? Also wurde man da daher gepfiffen? Hat man da diese Bedrohung eben gewittert quasi und ist dann zur Hilfe geeilt? Wie war das mit Hans Waldmann?
Man wurde aufgeboten, sowohl die städtischen Truppen wie auch Leute aus den Untertanengebieten, und wurde dann natürlich durch die Hauptleute vorangetrieben. Viele waren fußkrank, konnten nicht mithalten, blieben dann halt liegen, aber eine Mannschaft von doch immerhin 2000 Mann konnte hierher kommen. Es kam dann zu Vorpostengemetzeln oder auch eben natürlich Annäherungen. Ich möchte jetzt nicht jeden Detailplan dieser Schlacht da erklären, aber schließlich wurde Karl der Kühne letztlich doch ein Stück weit überrascht durch die gewaltige Streitmacht, die über ihn herfiel. Die Eidgenossen in ihrer klassischen Formation, in ihrem Gewalthaufen, ihrem Igel, die hatten 5 Meter lange Spieße außen und innen ihre Halbarten. Sie hatten gute Helme und waren so geschützt gegen die englischen Bogenschützen, die im Lager von Karl dem Kühnen kämpften.
Was war da matchentscheidend, dass man auf Schweizer, auf eidgenössischer Seite diese Schlacht gewann? War das die Qualität der Eidgenossen, die Kampfart, das Charakteristikum der Eidgenossen, der Widerstandsgeist? Oder hat man eigentlich auf der anderen Seite nonchalant diese Schweizer unterschätzt, sich da quasi nicht sachgerecht mit ihnen auseinandergesetzt? Was war da entscheidend?
Es waren wirklich die Gewalthaufen. Damals noch eine Vorherrschaft der Infanterie, der Fußtruppen, die eben mit Langspießen oder mit ihren Hellebarden bewaffnet waren. Die Geschosse, die Feuerwaffen spielten noch nicht eine sehr große Rolle. Die Zündungsmechanismen waren noch wenig gut entwickelt. Das funktionierte noch nicht so recht. Und die Artillerie war ebenfalls noch nicht so ganz entwickelt. Es gab sie zwar, und die Burgunder galten hier als besonders fortschrittlich, aber sie konnten diesen Gewaltshaufen der Eidgenossen im Grunde nichts anhaben. Die Angriffe sind abgeprallt, und im Gegenteil, als dann die Burgunder sahen, dass sie keine Chancen hatten, haben sie natürlich die Flucht ergriffen. Es herrscht dann jeweils plötzlich Panik in solchen Heeren. Und diesmal haben die Eidgenossen keine Gnade gekannt. Sie haben gnadenlos den Gegner verfolgt. Sie haben 10'000 in diesem burgundischen Heer niedergemetzelt. Die Eidgenossen haben übrigens auch ihre Gebete verrichtet vor der Schlacht, und sie haben die Heiligen angefleht, ihnen die Kraft zu geben, keine Gefangenen zu machen, sondern alles niederzumetzeln. Das war also eine unglaubliche Grausamkeit, auch noch längere Zeit, nachdem die Schlacht, die am Mittag 12 etwa begonnen hat, an diesem 22. Juni 1476, als die Schlacht begonnen hatte.
Würdest du sagen, das ist die brutalste Schlacht, die brutalste Herangehensweise, die die Eidgenossen jemals an den Tag gelegt haben in all den Schlachten, die bekannt sind?
Das ist vielleicht schwierig abzuschätzen, aber es ist sicher eine der ganz grossen Schlachten, auch eine heldenhafte Schlacht, die natürlich europaweit für Furore sorgt. Und schon bald galten dann die Eidgenossen als praktisch uneinnehmbare Festung, als uneinnehmbar und unüberwindbar als Einzelkämpfer. Und sie wurden dann sehr begehrte Söldner in praktisch ganz Europa. Das geht dann bis zum Krimkrieg fast im mittleren 19. Jahrhundert, dass die Schweizer eben Söldner sind. Obwohl dann die Waffentechnik sich zu Ungunsten der Schweiz aus errichtet und ausentwickelt. Das ist dann in Marignano bereits ganz anders, aber hier war wirklich dieser Gewalthaufen siegreich.
Was würdest du sagen, was ist die Bedeutung dieser Schlacht von Murten für die Schweiz, für den Fortlauf der Schweizer Geschichte?
Karl der Kühne konnte sich retten, er ist also nicht gestorben in dieser Schlacht, er hat auch weniger Beute hier hinterlassen als etwa in Grandson bei der vorherigen Schlacht. Später bei der dritten Burgunderschlacht bei Nancy in Lothringen ist er dann gefallen. Und damit war es aus mit dem Burgunderreich und das ermöglichte dann nicht nur den Aufstieg der Schweiz zu einer Großmacht in Europa, was man aber nicht ausgenutzt hat. Man hatte dann selber Krach innerhalb der Eidgenossenschaft, nicht nur wegen der Verteilung der Beute, sondern auch wegen der Aufnahme weiterer Städte, zum Beispiel Freiburg und Solothurn. Da hat man ja dann gestritten und da kam Bruder Klaus, um zu vermitteln bzw. übersandte eine Botschaft an die Tagsatzung. Aber es ermöglichte eben auch den Franzosen einen Aufstieg. Die haben natürlich massiv an Macht gewonnen. Ebenso Habsburg Österreich, das sich in den Niederlanden festsetzen konnte in der Folge.
Also die Schlacht für Murten hat auch eine gewaltige Bedeutung für ganz Europa.
Das kann man so sagen, die Schlacht bei Murten ist die entscheidende der Burgunderschlachten und hat sich ausgewirkt auf Europa, weil eben natürlich andere Großmächte von diesem Sieg der Eidgenossen und ihren Verbündeten, da waren übrigens auch elsässische Städte noch dabei, Straßburg, Colmar und so weiter, auf Seiten der Eidgenossen als Verbündete. Aber so gesehen war das wirklich ein großer Sieg unter Führung von vor allem drei Hauptleuten, die man noch kennt. Da ist Wilhelm Herter, da ist der Hans von Halwil und natürlich der Zürcher Hans Waldmann.
Gibt es zu diesen Persönlichkeiten vielleicht etwas noch zu sagen? Ich wollte auch noch fragen, wer sticht da klar hervor und warum ist diese Person besonders bedeutend, wenn es um die Schlacht von Murten geht?
Ein besonders begabter, sagen wir mal, Kriegsmanager war dieser Wilhelm Herter. Das war kein Eidgenosse, war kein Schweizer, den hat man quasi importiert als Organisator. Und das war eine schwierige Sache, denn die Kommandostrukturen waren einigermaßen schlecht und ungeordnet in den Reihen der Eidgenossen. Da gab es immer wieder Kriegsräte und man hat hin und her geraten. Aber dieser Wilhelm Herter hat wirklich den Haufen organisiert. Aber auch andere sind da wirklich hervorgetreten. Hans Waldmann habe ich erwähnt. Er wurde auch gleich nach der Schlacht noch zum Ritter geschlagen, hier auf dem Schlachtfeld. Und man muss auch sagen oder darf sagen, dass natürlich die Eidgenossen in Murten nicht einfach hinter ihren Mauern geblieben sind. Auch die haben einen Ausfall gemacht und haben gewütet unter den Burgundern.
Diese Schlacht wurde ja besonders, also meines Wissens besonders gedenkt an der Expo 2002 bei der Landesausstellung damals. Wie ist diese Schlacht vielleicht noch präsent bei uns? Wie wird daran gedacht?
Die Schlacht ist wichtig für die Schweizer Geschichte. Man kennt sie doch auch nach wie vor einigermaßen. Es gab dann hier ein Beinhaus bis 1798. Die Franzosen, als sie einmarschierten, haben das Beinhaus zerstört. Es gibt hier auf der Bodenmünze einen Obelisken von 1822. Und auch im 20. Jahrhundert ist die Erinnerungskultur lebendig, nachdem man bereits Ende des 19. Jahrhunderts, 1894, dieses große Panorama der Murtenschlacht hergestellt hat, von dem du gesprochen hast, anlässlich der Expo. Wir werden nochmal uns darüber unterhalten. Aber es gibt dann auch Erinnerungsanlässe, zum Beispiel eben das Murtenschießen seit 1930, der Murtenlauf seit 1933. Und das ist so eine Legende nach der Schlacht bei Murten, in dem eben ein Meldeläufer die 17 Kilometer nach Freiburg ohne Pause durchgerannt ist. Und er ist dann mit einem Lindenzweiglein angekommen, hat nur noch gerufen Sieg, Sieg und ist tot zusammengebrochen. Und da, wo dieses Lindenzweiglein zu Boden fiel, da ist dann die sogenannte Murtenlinde entstanden. Die stand übrigens bis 1985, dann ging es nicht mehr mit diesem Baum, der war dann ziemlich erbärmlich, aber hat doch lange überdauert. Und an dieses Ereignis erinnert natürlich der Murtenlauf, der regelmäßig durchgeführt werden.
Wie ein Hauch von Marathon durchweht hier Murten, ähnlich wie wieder bei dieser Saga, wo da der Mann die Botschaft einen Marathon weit überbracht hat.
Ja, das kann man so sagen. Das kommt natürlich auch aus der alten Geschichte, aus der hellenischen Kultur, dass man eben solche Meldeläufer da wieder zu Rate zieht und das ganz ähnlich erzählt. Ob es genauso gewesen ist, wissen wir nicht. Die Chronisten berichten darüber. Wir kennen auch Bilder aus den alten Schweizer Chroniken, die natürlich sehr symbolisiert dargestellt sind. Auch die Führer sieht man da und natürlich die verschiedenen Fahnen. Man musste sich ja erkennen aufgrund der Feldzeichen. Die Hauptleute haben rote Wamse getragen und so weiter. Also das war gar nicht so einfach, hier die Kommunikation auf dem Schlachtfeld aufrecht zu erhalten. Aber die Strategie der Eidgenossen war hier letztlich überlegen, obwohl Karl der Kühne natürlich wirkliche Profis in seinen Reihen hatte, währenddem die Eidgenossen nicht berufsmäßige Krieger waren.
Was haben wir vergessen? Was gibt es noch über diese Schlacht von Murten, bei Murten, 1471 zu sagen?
Die Schlacht bei Murten ist auch eindrücklich im Landesmuseum dargestellt in Form von Zinnfiguren. Da sieht man ganz genau, was wo gestanden ist, welches Zelt, welche Einheiten, welches Fähnchen sich wo befunden hat, welche Vorhut, welcher Hauptharst, welche Nachhut. Das ist immer faszinierend, das genau zu beobachten. Das kann man so mit kleinen Lupen machen, mit kleinen Ferngläsern. Ich nehme an, ich war jetzt doch einige Zeit nicht mehr im Landesmuseum, dass diese Schlacht bei Murten doch immerhin noch steht.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Und von dieser Seite möchten wir natürlich auch noch auf die malerische Landschaft hier aufmerksam machen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben bei den Ausführungen zum Meilenstein der Schweizer Geschichte. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein bei Daily Spezial. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.